Hallo und herzlich willkommen zu Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich heute, Jan Schill bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Anästhesist, Notfall- und Intensivmediziner in Hannover, außerdem Hotline-Arzt und Teil von Aquamed. Ich freue mich riesig, lieber Jan, dass du heute bei mir im Podcast bist.
Ja, ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung, Caro.
Ja, wir haben ja heute ein ganz, ganz spannendes Thema, aber ich möchte, bevor wir darauf eingehen, noch mal kurz, dass du vielleicht ein, zwei Sätze über dich erzählst für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
Klar, gerne. Genau, ich bin Jan, wie du gerade schon gesagt hast, und ich bin eigentlich zum Tauchen gekommen in meinem Zivildienst. Nach der Schule bin ich in einem Jahr, ein Jahr lang in einem Meeresökologieprojekt in Kambodscha unterwegs gewesen. Und habe da unter anderem Seepferdchen gezählt und auch meine taucherische Ausbildung erfahren, war dann selber Tauchlehrer irgendwann und bin dann zum Medizinstudium zurück nach Deutschland gekommen, bin der Taucherei und der Tauchmedizin darüber so ein bisschen treu geblieben. Genau, beschäftige mich jetzt hauptsächlich mit Intensivmedizin, Narkosen und Notfallmedizin, und habe aber auch, wir haben so eine tauchmedizinische Ambulanz, in der wir relativ viele Taucherinnen und Taucher sehen, Tauchtauglichkeitsuntersuchungen anbieten, aber auch, ja, Fragen besprechen, Beratung anbieten, falls es tatsächlich mal zu Problemen gekommen ist bei Tauchgängen. Und zusätzlich bin ich eben auch bei Aquamed in der Hotline mit aktiv, mit dem Medical Board, sodass wir auch da relativ viel Kontakt haben mit Menschen, die tatsächlich beim Tauchen Probleme hatten und dann Beratung und Hilfe brauchen.
Ja, ich merke schon, du bist also dem Tauchen wirklich treu geblieben seit Jahren, oder?
Ja, schon, auf jeden Fall, definitiv. Man kommt natürlich selber immer nicht ganz so viel dazu, wie man eigentlich gerne würde, aber auch in der Theorie kann man sich damit ja irgendwie beschäftigen und dann ist es halt nur der Urlaubstauchgang, wenn man mal wieder viel arbeiten muss.
Ja, total. Sehr schön. Ja, wir haben heute ein ganz tolles Thema mitgebracht und zwar geht es um Lungenverletzungen beim Apnoe-Tauchen. Und wir hatten ja vorher schon mal so ein bisschen so ein kleines Gespräch und da hatte ich den Jan auch gefragt, wie häufig das denn ist, wirklich solche Lungenverletzungen, dass Taucher solche Lungenverletzungen erleiden. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist wohl gar nicht so selten. Lass uns doch einfach mal darüber einen Podcast machen. Und deswegen jetzt hier auch nochmal sozusagen öffentlich, lieber Jan, wie häufig ist es denn, dass man Lungenverletzungen beim Apnoe-Tauchen hat?
Ja, also wie bei ganz vielen Dingen im Tauchen ist es halt so, dass es nicht ganz große Studien gibt. Viele Menschen haben vielleicht so die Corona-Pandemie noch vor Augen und im Ohr, wo immer Riesenstudien gemacht wurden und dadurch Fragen ja auch sehr kompetent beantwortet werden konnten. Bei der Tauchmedizin ist das häufig nicht so, dass wir so eine ganz tiefe Datenbasis haben. Aber tatsächlich ist es so, dass eigentlich alle Apnoe-Taucher, die diesen Sport intensiv betreiben und jetzt in Tiefen über 20 Meter vordringen damit, dass ganz viele von denen selber sagen, ich hatte schon mal Lungenprobleme nach dem Tauchgang, habe danach Flüssigkeit, Schleim oder auch Blut gehustet, habe mich schlecht gefühlt und quasi jeder kennt jemanden, dem das schon passiert ist. Also das ist wirklich sehr verbreitet und eigentlich kennen das alle Apnoe-Taucherinnen und Taucher, dass da was mit der Lunge passiert. Wie doll das ausgeprägt ist, das ist halt sehr unterschiedlich und es kann von, man hat danach ein bisschen gehustet und hatte mal kurz leichte Luftnot, das ging dann nach wenigen Stunden wieder weg. So, man ist im Krankenhaus gelandet und brauchte richtig medizinische Hilfe. Ist das so eine Range? Ja, genauere Zahlen kann ich tatsächlich leider deswegen nicht sagen, aber es ist ein total verbreitetes Problem, was quasi jede Apnoe-Taucherin, jeder Apnoe-Taucher kennt.
Ja, total. Wie kann ich mich, sagen wir mal, mich optimal vorbereiten auf das Tauchen, dass mir erstmal sowas gar nicht passiert?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man sich sehr langsam, wie in jeder Sportart, jeder extremeren Sportart, in der man irgendwie in der Umwelt unterwegs ist, sich vorbereitet. Und auch das ist ja was, was Apnoe-Taucherinnen und Taucher wissen und kennen und die tatsächlich zum Beispiel Yoga-Übungen machen, ihren Brustkorb flexibel halten mit entsprechenden Atemübungen, die sich konzentrieren und auch meditieren vor Tauchgängen, die sich bewusst machen, was gleich passiert und die vor allem auch ihren Körper sehr gut kennen und die sehr genau wissen, dadurch, dass sie viel getaucht sind und viele Tauchgänge gemacht haben, in denen sie sich immer wieder ein Stück weit weiter rangetastet haben an ihre Grenzen, wie reagiert mein Körper auf verschiedene Situationen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Allerwichtigste, dass man es nicht übertreibt, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, sich vorzubereiten und dass man auch eine Ausbildung sich gönnt, eine professionelle, dass man nicht einfach nur mit Freundinnen und Freunden ins Wasser springt und sagt, jetzt tauche ich mal richtig tief. Gerade als junger Mensch kommt man da häufig erstaunlich weit. Aber es gibt eben doch auch versteckte Gefahren und da hilft es auf jeden Fall, sich professionell ausbilden zu lassen. Es gibt mehrere Ausbildungsorganisationen, die das anbieten. Und dann eben aber auch wirklich jeden einzelnen Tauchgang wieder mit so einer bewussten Situation, oder bewussten Vorbereitung zu beginnen. Genau, wirklich mit einem Bewusstwerden, was gleich passiert. Und ich habe da auch so einen kleinen Fall vor Augen. Vielleicht ist das ein Moment, wo wir darüber kurz sprechen können. Das war letztlich auch so ein bisschen der Aufhänger, warum wir gesagt haben, das wäre vielleicht ein spannendes Thema für
Klar.
diesen Podcast. Da hat uns tatsächlich bei Aquamed ein junger Taucher angerufen, der vor der Küste Spaniens tauchen war. Total fitter Mensch, keine Vorerkrankungen, war früher, oder ist eigentlich mehr, im Endeffekt immer noch Leistungssportler, früher in einer anderen Sportart, jetzt beim Apnoe-Tauchen. Und der war auch Tauchlehrer für das Apnoe-Tauchen. Und der hat eigentlich Unterwasseraufnahmen gemacht, gefilmt und hat dann, nachdem er diese Unterwasseraufnahmen gemacht hat, sich mit einem Freund nochmal verabredet, tiefere Apnoe-Tauchgänge zu machen. Und hat dann danach eigentlich so ein bisschen beschrieben, ja, das war so ein bisschen die Idee von meinem Kumpel da in der Situation. Und ich war mir selber, es war gar nicht so richtig mein Plan, eigentlich jetzt nochmal tief tauchen zu gehen. Und dann haben wir aber uns tatsächlich auch warm gemacht, haben mehrere kurze Einstiegstauchgänge gemacht. Und sind dann aber relativ schnell zu den tiefen Tiefen gekommen. Der ist da so um die 40 Meter tief getaucht und hat dann schon unter Wasser gemerkt, oh, irgendwas ist anders als sonst. Der hat, das kennen ja auch viele Apnoe-Taucherinnen und Taucher, beim Luftanhalten hat er so Kontraktion des Zwerchfells bekommen, hat dann beschrieben, dass er sich unter Wasser ein bisschen unwohl gefühlt hat und auch seine Rolle unten am Ende des Seils in die andere Richtung ausgeführt hat als sonst, was so ein bisschen, was er sich selber gar nicht so richtig erklären konnte, warum er das eigentlich gemacht hat. Und hat dann eigentlich unter Wasser schon so ein Druckgefühl gehabt in der Brust, ist hochgekommen und hat relativ massiv Blut gehustet.
Oh.
Also hatte richtig so Vollblut, das irgendwie aus seiner Lunge kam, was ihn natürlich erschrocken hat. Und erstaunlicherweise, aber ich glaube, das ist auch so bezeichnend, dass das eben doch so verbreitet ist unter den Apnoe-Tauchern, dass er tatsächlich erstmal nicht zum Arzt gegangen ist, sondern einen Tag später dann sich erst gemeldet hat und meinte, ah, irgendwie gestern gab es da diese Situation. Was soll ich denn jetzt machen? Und dann haben wir ihn weiter beraten, aber ich glaube, das Wesentliche, um auf deine Frage zurückzukommen, was kann ich machen, um mich davor zu schützen oder wie kann ich mich optimal vorbereiten, ist eben wirklich dieses in Ruhe abzutauchen, Zwerchfellkontraktionen zu verhindern, auch Bewegungen zu verhindern, die dafür sorgen, dass der Brustkorb sich anders bewegt als sonst, also zum Beispiel ein deutliches Überstrecken des Halses nach hinten, massive Schwimmbewegungen aus zum Beispiel auch einer Notsituation heraus. Das sind alles so potenzielle Risikofaktoren dafür, dass danach was mit der Nummer passiert.
Ja, das ist super spannend. Vielleicht für diejenigen, die noch gar nicht von sowas gehört haben, woran liegt es denn, dass man überhaupt beim Apnoe-Tauchen dann, vielleicht bei diesen tieferen Tiefen oder vielleicht ist es auch nicht nur in den Tiefen so, dann Schmerzen bekommt, Druckgefühl oder überhaupt Blut hustet? Woran liegt es denn?
Ja. Also es ist tatsächlich schon tiefenabhängig. Je tiefer, desto höher ist die Gefahr, das kann man so sagen. Und dieses Thema Barotrauma, das ist ja im Grunde medizinischer Schlausprech für eine Druckverletzung der Lunge oder anderer luftgefüllter Hohlräume im Körper. Das ist was, was ja alle Taucherinnen und Taucher kennen, auch diejenigen, die vielleicht noch nicht Apnoe tauchen, sondern aktuell noch mit Pressluft auf dem Rücken unterwegs sind oder auch etwas immer sein möchten. Wenn man abtaucht beim Tauchen, dann hat man ja auch als Gerätetaucherin, Taucher das Problem, dass man zum Beispiel Luft in der Maske hat, in den Nebenhöhlen hat, im Mittelohr hat und muss einen Druckausgleich machen. Und dieser Druckausgleich, der fällt relativ leicht, wenn man ganz viel Luft in einer Druckluftflasche dabei hat. Das heißt, man hat einen unendlichen Luftvorrat, um neue Luft in diese Hohlräume hineinzupressen und diesen Druckausgleich herzustellen. Das ist bei vielen Menschen auch mal schwierig, aber man hat quasi unendlich lange Zeit, solange man Luft hinten auf dem Rücken hat und kann es immer wieder versuchen. Und auch die Luftmenge, die man da reinpressen kann, ist eben nicht begrenzt. Und das ist genau anders beim Apnoe-Tauchen. Da habe ich ja nur die eine Menge Luft dabei, die in meine Lunge hineinpasst. Und die muss ich jetzt verwenden, um einen Druckausgleich herzustellen im Mittelohr, in den Nasennebenhöhlen. Aber auch die Lunge selber ist ja ein ganz flexibles, ganz weiches Organ. Und das wird eben beim Herabtauchen immer weiter zusammengedrückt. Dadurch, dass sie so flexibel ist, hält sie das auch primär erstmal aus. Aber es kann dann eben, und das Interessante ist, das ist tatsächlich gar nicht so hundertprozentig verstanden, was genau wirklich jetzt auf zellulärer Ebene passiert. Aber man stellt sich so vor, dass es tatsächlich zu kleinen Mikroverletzungen kommt in den Schleimhäuten der Lunge, teilweise auch in Blutgefäßen, die die Lunge versorgen. Und dass es dazu kleinen Mikroverletzungen kommt, die dann dazu sorgen, dazu führen, dass Flüssigkeit oder aber auch Blut in die Lungensäckchen, in diese Alveolen hineinfließen kann und sich darin sammelt. Also es ist letztlich wirklich so ein Zusammenquetschen der Lunge. So muss man sich das tatsächlich vorstellen, was da passiert. Und das ist eben je stärker, desto tiefer.
Okay, spannend, alles klar. Ja, klar, und wenn die dann quetschen und dann komme ich hoch und dann muss das ja natürlich irgendwie raus, ne? Dann will ich das abhusten.
Genau, richtig, genau. Dann dehnt sich die Luft, die ja immer noch drin ist in der Lunge, dehnt sich wieder aus, die Lunge entfaltet sich wieder, aber die Flüssigkeit, das Blut ist eben immer noch drin. Das ist dann auch ein ziemlich deutlicher Reiz. Das will der Körper loswerden, das wird dann ausgehustet und ist zum Glück häufig dann auch kein weiteres Problem mehr. Aber in dem Moment, wo man eben mehr als nur so blutig tingierten Schleim hochhustet, wenn es wirklich so volles Blut ist, steht natürlich schon zur Befürchtung, dass da irgendwie auch ein größeres Problem weiter vorliegt, dass es vielleicht noch weiter blutet, auch wenn man an der Oberfläche ist, dass das Probleme machen kann. Aller spätestens dann muss man auf jeden Fall zum Arzt. Und ich denke, man sollte das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Gibt da auch leider wieder relativ wenig Daten dazu. Man weiß nicht so richtig, was eigentlich passiert, wenn man sich jetzt gar nicht zum Arzt begibt. Man weiß nicht, was langfristig mit der Lunge passiert. Auch das ist ja ein Thema. Man kann sich vorstellen, dass durch diese vielen kleinen Verletzungen vielleicht auch im Alter, nach 10, 20 Jahren Betreiben dieses Sportes, mögliche langfristige Schäden drohen. Dazu gibt es aber ganz wenig wissenschaftliche Literatur. Also das ist letztlich alles so ein bisschen Spekulation und sich vorstellen, was da passieren könnte.
Das bedeutet, wie kann ich mich dann also richtig vorbereiten? Wir haben ja vorher schon gehört, auf jeden Fall mental, ne? Dass ich wirklich weiß, okay, alles klar, ich gehe jetzt tauchen, ich gehe da jetzt runter, ich tue mich wirklich darauf einstellen und auch am besten nicht überreden lassen von irgendeinem Freund, wie wir gerade gehört haben, der vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen möchte, sondern vielleicht einfach so sein Limit kennen und
Ja.
wie kann ich aber vielleicht noch mein Risiko senken, überhaupt so eine Lungenverletzung zu bekommen?
Ja, also genau, das ist im Grunde wieder das Gleiche. Ist zusätzlich zu dieser psychischen Vorbereitung auch die körperliche. Also auch ganz klar wirklich Atemübungen machen, wirklich dafür sorgen, dass die Lunge und der ganze Thorax, also der ganze Rippenbereich, der ganze Brustwandbereich flexibel ist. Das kann man eben genauso, wie man auch sonst bei Yoga-Übungen seine Flexibilität erhöhen kann, auch erreichen für den Brustkorb. Und ganz spannend ist zum Beispiel, das wusste ich auch lange nicht, Pottwale sind ja so die Säugetiere, die mit am tiefsten tauchen, ungefähr 1 Kilometer tief auf der Jagd nach Riesentintenfischen und anderen Getier. Also die tauchen richtig tief und das sind ja auch Säugetiere, die funktionieren im Grunde genauso wie wir Menschen. Und was sind jetzt die Änderungen, die die haben, damit sie das können? Zum einen haben die viel mehr roten Blutfarbstoff im Körper, der Sauerstoff speichern kann. Dadurch haben sie einfach einen ganz großen Sauerstoffvorrat, den sie nutzen können über 45 Minuten ungefähr. Und zum anderen haben sie auch einen sehr, sehr flexiblen Brustkorb. Und der sorgt eben tatsächlich dafür, dass die ganze Lunge sich zusammenfalten kann, und dabei weniger Schaden nimmt als unsere menschliche Lunge. Wie ganz genau das auf Basis des Lungengerüstes und der Lungenzellen funktioniert, weiß man eigentlich nicht. Aber offensichtlich können die das, ohne diese Verletzungen zu erleiden. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Schritt, den man aber doch auch selber machen kann als Vorbereiter und der auch bekannt ist unter Apnoe-Tauchern und Tauchern, dass es tatsächlich wichtig ist, regelmäßige Atemübungen zu machen, regelmäßig die Flexibilität des Brustkorbs zu trainieren.
Okay, spannend. Jetzt haben wir ja viel über die Verletzung in der Lunge gesprochen. Was mich jetzt noch interessiert ist, können denn Apnoe-Taucher auch so eine Dekompressionskrankheit bekommen?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil man eigentlich müsste man wahrscheinlich sagen, im ersten Moment, wie sollen sie das dann kriegen können? Wenn man sich das nochmal vor Augen führt, ist es ja so, dass Taucherinnen und Taucher, die mit Pressluftflasche unterwegs sind, eben diesen riesigen Vorrat an Luft dabei haben. Und der ganze Stickstoff, der in dieser Pressluft drin ist, fast 80%, wird eingeatmet und mit Druck in die ganzen Körpergewebe reingepresst unter Wasser. Und wenn man dann wieder aufsteigt, hat man diesen berühmten Mineralwassersprudeleffekt. Es perlen letztlich Gase aus und machen dann Probleme. Und beim Apnoe-Tauchen haben wir ja eigentlich eine sehr, sehr begrenzte Menge Stickstoff nur mitgeführt, nämlich nur diesen einen Atemzug, den wir ganz am Anfang eingeatmet haben. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass in der Praxis so Dekompressionsereignisse eigentlich keine Rolle spielen beim Apnoe-Tauchen. Also alle Menschen, die so in Tiefen bis 100 Meter, was ja schon sehr tief ist, das muss man schon, ist man schon wirklich Leistungssportlerin oder Leistungssportler. Da spielt das eigentlich keine Rolle. Es gibt aber Fallberichte bei diesen ganz extremen Tieftauchgängen, die in dieser Disziplin No Limits gemacht wurden, wo man wirklich mit einem beschwerten Schlitten runtergeht am Seil und dann mit einem Ballon wieder hochschießt, wo halt Tiefen so um die 200 Meter auch erreicht werden können, dass es da tatsächlich Dekompressionsvorfälle gibt. Also dass dann anscheinend tatsächlich es ausreicht, diesen relativ wenigen Stickstoff, den man in der Lunge hat, einmal mit Kraft hineinzupressen in die Körpergewebe und dann schnell wieder aufzusteigen und auch dann können sich Blasen bilden. Also es ist nicht völlig unmöglich beim Apnoe-Tauchen auch eine Dekompressionserkrankung zu bekommen, spielt aber de facto für die breite Masse keine Rolle. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Information, weil das die Frage sein könnte nach so einem Apnoe-Tauchgang. Vielleicht macht man auch beides, man ist Gerätetaucher und Apnoe-Taucherin und taucht dann wieder auf und denkt vielleicht ja auch an einen Tauchunfall im Sinne von einem Dekompressionsunfall. Dann ist vielleicht auch die Frage, macht das jetzt Sinn, in eine Druckkammer zu gehen? Und da ist aber eigentlich immer die Antwort nein, das macht wahrscheinlich in dem Sinne keinen Sinn. Es ist wahrscheinlich keine Dekompressionserkrankung, die du da gerade erlitten hast, sondern es ist ein anderes Problem, das wirklich ein mechanisches Verletzungsmuster der Lunge ist, das nicht durch dieses Ausperlen von Gasblasen verursacht wird. Behandlung wäre dann letztlich irgendwie dieses Problem ausgleichen, was potenziell da ist, nämlich dass dadurch, dass die ganzen kleinen Alveolen, also die kleinen Säckchen in der Lunge, an denen der Gasaustausch stattfindet, die sind dann ja plötzlich nicht mehr nur mit Luft gefüllt, sondern auch mit Schleim, Flüssigkeit und Blut. Das heißt, eventuell fällt es der Lunge schwer, Gasaustausch zu machen. Und dann ist es halt möglicherweise nötig, dass man auch Sauerstoff atmet, damit die Lunge dabei unterstützt wird, ein viel großes Sauerstoffangebot zu haben und man trotzdem gut atmen kann, genug Sauerstoff in den Körper kriegt. Es können sich Entzündungen bilden dadurch, dass man dieses Blutgemisch in der Lunge hat. Das kann man sich, glaube ich, auch relativ leicht vorstellen, dass es das ein guter Nährboden ist. Und dann muss man eben ins Krankenhaus gehen und dann sollte man, denke ich, auf jeden Fall ein Röntgenbild der Lunge machen, sich einmal angucken, wie groß ist das Problem eigentlich. Man kriegt eventuell Sauerstoff und wenn man dann vielleicht nach einiger Zeit auch Infektsymptome bekommt, muss man auch über eine Antibiose nachdenken. Ja, das wäre so die unmittelbare Antwort.
Okay, spannend. Aber du sagst, es ist eigentlich nicht so weit verbreitet jetzt, eine Dekompressionserkrankung zu bekommen.
Genau, die Dekompressionserkrankung zu bekommen nicht, aber jetzt war ich, genau, sorry, jetzt war ich wahrscheinlich schon wieder 2 Schritte zu weit. Also jetzt am Schluss habe ich schon wieder gesprochen über die Lungenbarotrauma, also die Verletzung einfach nur durchs Apnoe-Tauchen.
Genau, okay, alles klar. Nur, dass ich hier ein bisschen die Angst nehme zu unseren Zuhörern. Nicht, dass sie jetzt denken, um Gottes Willen, ich gehe nie wieder Apnoe tauchen. Das wollen wir euch hier nicht erzählen. Das ist wirklich, also so häufig ist das nicht, genau. Was mich aber jetzt noch interessiert, du hast ja
Nein, genau, völlig
vorher.
richtig. Genau, also, genau, ja, genau. Also, diese Dekompressionserkrankung gar keine Angst vor haben, weil das passiert quasi gar nicht. Und diese Lungenverletzung, da schon drauf aufpassen. Aber auch da, wenn ihr jetzt euren allerersten Apnoe-Tauchkurs macht, auf 10 Meter taucht, auf 20 Meter taucht, ist es wahrscheinlich noch nicht so ein großes Problem. Wenn man so ein bisschen fortgeschrittener ist, 30, 40 Meter, das ist so der Bereich, wo es losgeht.
Genau, okay. Was mich jetzt noch interessiert, du hast ja vorher von so, also wirklichen Tiefen gesprochen. Gibt es da irgendwie ein Limit beim Apnoe-Tauchen, wie tief ich gehen kann bei den Tauchgängen?
Wenn man sich jetzt so die aktuellen Weltrekorde anguckt, die halt mittlerweile nicht mehr in dieser No-Limits-Disziplin erreicht werden, weil die quasi nicht mehr ausgeübt wird oder nicht mehr zertifiziert wird durch die großen Verbände. Man geht davon aus, dass das Risiko zu groß ist und das Verletzungsrisiko zu groß ist. Und ich glaube, das macht auch Sinn und ist eine weise Entscheidung gewesen, das irgendwie als Wettkampfdisziplin zu streichen. Dann gibt es ja durchaus Apnoe-Taucherinnen, die in den verschiedenen Disziplinen so bis um die 150, 160 Meter erreichen. Da fallen auch aktuell immer wieder Weltrekorde. Also das ist ein total bewegtes Feld, wo ganz viel passiert, wo immer mehr Leute ja diesen Sport auch ausüben und trainieren und auch immer besser werden. Also die Limits sind da noch nicht erreicht. Und man dachte tatsächlich eine ganze Zeit lang, dachte die Tauchmedizin, das Limit müsste doch eigentlich die anatomische Grenze der Lunge sein. Und die Vorstellung dahinter, um das vielleicht auch einmal zu erklären, ist, die Lunge ist ein Luftballon, sie füllt sich, sagen wir, mit 5 Litern Luft. Und wenn man einmal kräftig ausatmet an Land, dann ist die Lunge nicht komplett zusammengefallen. Das ist nicht ein leerer Luftballon, sondern die hat ein gewisses Stützgerüst und die wird immer ein bisschen offen gehalten. Und dann ist vielleicht noch ungefähr ein 700 Milliliter, 800 Milliliter Volumen da drin. Und jetzt könnte man sich ja vorstellen, sobald man so tief taucht, dass die Lunge so doll komprimiert wird, dass jetzt weniger als 700 oder 800 Milliliter Restvolumen noch da drin sind, ab dem Moment müsste es doch eigentlich gefährlich sein. Und das ist eben so, wenn man es so ganz, ganz grob überschlägt, so ab 40 Meter der Fall ungefähr. Dann ist der Druck von außen so groß, dass das Volumen dieser Lunge sicher ja ungefähr ja, also nur noch ein Fünftel der Ausgangslunge ist. Und 40 Meter ist aber viel flacher als das, was diese Menschen im Leistungssportbereich erreichen. Jetzt ist halt die Frage, wie kommt denn das zustande? Wieso schaffen die das dann überhaupt so tief zu tauchen? Und die Erklärung ist wahrscheinlich, dass deren Brustkorb zum einen eben doch so flexibel ist durch jahrelanges Training, dass dieses ausgeglichen wird. Und zum anderen, dass ein gewisser Teil des Raumes, den sonst Luft einnimmt in der Lunge, dann Blut einnimmt. Also es gibt einen Blutshift. Plötzlich ist Blut, das sonst in den Beinen, in den Armen rumfließen würde, in der Lunge. Idealerweise in den Gefäßen in der Lunge, sodass es da Platz einnimmt, aber nicht in die Lunge hineinläuft. Und genau an dieser Stelle gibt es aber dann die Verletzungsmöglichkeit, wenn viel Blutdruck in der Lunge drin ist, viel Blut in die Gefäße der Lunge reinfließt, steigt auch die Gefahr, dass es quasi, ja, ganz plastisch gesprochen, zu Undichtigkeiten kommt und dass dieses Blut auch übertritt durch kleine Mikroverletzungen in den Lungenraum hinein. Und das ist wahrscheinlich eine sehr individuelle Frage, wie ist die eigene Lunge aufgebaut? Gibt es vielleicht Vorerkrankungen? Hatte man mal Asthma? Hat man irgendeine andere Vorerkrankung? Raucht man vielleicht, was sicherlich die absolut falsche Sache ist, wenn man Apnoe tauchen möchte. Das genau ist nicht gut. Ja, sodass das Limit eigentlich nicht so richtig bekannt ist. Wie tief kann ich wirklich tauchen? Weil der Körper eben doch clevere Ausgleichsmechanismen findet, Flexibilität des Brustraums und Blutfluss in die Gefäße mit den entsprechenden Risiken.
Ja, also es ist schon spannend. Es gibt also kein natürliches oder medizinisches Limit. Wir hatten ja auch schon hier im Podcast den Tom Sitas zu Gast, der ja auch Weltrekordaufsteller im Apnoe-Tauchen ist. Und es ist auch super spannend, wie er das erzählt hat. Also falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, dann geht gerne zurück und hört euch auch diese Folge an. Hat genau das beschrieben, was du zum Beispiel am Anfang auch beschrieben hast. Das kommt wirklich darauf an, wie sehr du trainiert bist, wie sehr du auch vor allem mental trainiert bist. Und er redet auch davon, dass das meiste seiner Arbeit wirklich mental ist. Viel Meditation, viel Breathwork, was er zum Beispiel auch eben vor den Tauchgängen macht, in seiner Freizeit macht und so weiter und so fort, um seine Lunge darauf vorzubereiten. Und ich denke, dass es das A und O ist, und es ist ja auch wirklich ein Wunder, was unser Körper aushält, wenn wir ihn trainieren, ne? Also da gibt es wahrscheinlich, ja, wie du schon sagst, kein Limit. Das kommt auf dich selbst an und auf die Art und Weise, wie du deinen Körper trainierst.
Ja, denke ich auch, genau, dass man da schon viel erreichen kann mit Training, wenn man auf sich aufpasst. Ja.
Ja, wenn man auf sich aufpasst. Ganz genau. Sehr schön. Was mache ich denn jetzt aber trotzdem, wenn ich mich vielleicht nicht richtig vorbereitet habe oder einen schlechten Tag erwischt habe? Ich komme hoch und merke, ich habe eine Lungenverletzung. Wo kann ich mich, vor allem, wenn ich vielleicht auch sogar im Ausland bin oder so, wer kann mir denn da helfen?
Ja, also ich glaube, ganz unmittelbar ist man halt auf die Hilfe von Menschen um sich herum angewiesen. Und deswegen ist Apnoe-Tauchen ja auch ein Teamsport und nichts, das man alleine macht. Man braucht im Zweifelsfall jemanden, der einem hilft, aus dem Wasser zu kommen. Man muss sich gut vorbereiten vor Ort. Wenn man tiefere Tauchgänge macht, sollte Sauerstoff dabei haben. Und dann hast du schon gesagt, je nachdem, wo man ist, macht es natürlich einen großen Unterschied, was man für einen Zugang hat zu medizinischer Versorgung. Wenn man jetzt in Deutschland in Hemmoor oder im Tauchturm in Siegburg tauchen war, ruft man im Zweifelsfall 112, man ist super versichert, zeigt seine Krankenkassenkarte vor und kommt irgendwie in eines der besten Krankenhäuser, die man sich so im globalen Vergleich vorstellen kann. Und wenn man das Ganze aber in Ägypten erlebt oder auf den Malediven oder auf den Bahamas, dann sieht es natürlich anders aus. Und dann sollte einem, denke ich, schon auch bewusst sein, dass man potenziell auch als Apnoe-Taucher mal in die Situation kommen kann, so einen Tauchunfall letztlich zu erleiden, also durch eine Verletzung der Lunge, dass man da auch mal ins Krankenhaus kommen kann, dass es Sinn machen könnte, dass da auch mal ein Bild gemacht wird von der Lungenröntgenbild oder vielleicht sogar ein CT, und dass das alles Geld kostet. Und dann ist es, denke ich, auf jeden Fall gut, auch versichert zu sein dagegen. Und genau, das ist natürlich irgendwie auch Aquamed, für die ich ja auch arbeite. Und der ganz große Vorteil, den man da halt wirklich noch hat dazu, ist diese direkte Anbindung an Taucherärzte und Taucherärztinnen über die Hotline, dass man, weil das ist ja eine totale Stresssituation für die Menschen, die fühlen sich erstmal häufig super hilflos, kennen das nicht, woher auch, sind jetzt plötzlich in einem ganz fremden Land. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, schnell jemanden anzurufen, der sich damit auskennt, der Deutsch spricht und der noch eine große Datenbank im Hintergrund hat, auf die man zugreifen kann und mal kurz nachschlagen kann, na, wo ist denn das nächste Krankenhaus, die vielleicht auch einen Tauchmediziner haben, mit dem wir auch schon mal zusammengearbeitet haben und der war auch wirklich gut. Das ist ja so eine Information, die man sonst einfach gar nicht bekommt vor Ort. Dann ist das, glaube ich, schon ein Riesenvorteil. Da, spätestens, wenn man das europäische Ausland da verlässt, sollte man das auf jeden Fall haben, dass man da auf der sicheren Seite ist. Zu so einer Reise kostet es ja ehrlicherweise auch nicht so. Also genau.
Ja,
Wenn man dann schon
ja.
das Geld hat, dann ist die Auslandsreisekrankenversicherung irgendwie nicht mehr so ganz relevant, finde ich persönlich.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wie du auch gerade schon gesagt hast, ist natürlich auch ein großer Punkt, dass ihr Deutsch sprecht, dass man euch 24/7 anrufen kann, dafür ist es da. Wir haben ja schon öfter mal Aquamed hier im Podcast gehabt mit dem Marco Röschmann und werden auch immer weiter noch Aquamed-Gäste hier haben, worauf ich mich auch einfach freue, weil das einfach ein super wichtiges Thema ist. Und wenn euch das interessiert, dann haben wir natürlich wie immer auch in den Shownotes die ganzen Informationen verlinkt. Und falls du das Ganze gerade auf YouTube streamst, natürlich hier auch in der Infobox. Und dann könnt ihr einfach mal bei Aquamed vorbeischauen und euch das auch einfach mal durchlesen auf der Webseite. Die haben auch einen Instagram-Kanal und könnt da auch mal vorbeigucken und euch da eure Informationen rausziehen und einfach mal, ja, vielleicht, wenn euch hoffentlich nicht, aber falls euch etwas passiert, dann natürlich das auch gerne in Anspruch nehmen, einfach mal bei der Medical Helpline anzurufen. Lieber Jan, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine ausführlichen Antworten. Möchtest du noch zum Schluss etwas mitgeben, unseren Zuhörern?
Ja, vielen Dank dir erstmal, Caro, für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, passt auf euch auf, aber habt auch Spaß dabei. Ihr macht das ja als Hobby und geht nicht über eure Grenzen hinaus, aber versucht euch zu verbessern, versucht euch langsam und kontinuierlich zu verbessern und genießt die schöne Unterwasserwelt beim Apnoe-Tauchen. Es ist wert. Macht Spaß.
Genau, und habt keine Angst, sondern bereitet euch richtig vor und dann ist auch alles fein. Richtig?
Unbedingt, sehe ich genauso. Und deswegen mache ich es ja auch selber noch. Insofern.
Sehr schön, sehr schön. Also, danke lieber Jan, danke für deine Zeit. Es war eine sehr, sehr schöne Folge und vielleicht kommst du ja noch mal irgendwann in den Tauchtalk.
Ja, würde mich freuen. Sehr gerne.